Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Nee, also da müssen wir ja am Kölner Hauptbahnhof aussteigen, oder? Also das geht nicht. Wir fahren woanders hin. Ja, es werden Wandertage von Schulen abgesagt, weil die Schüler über den Bahnhof in Köln fahren müssten. Wegen dieser Geschichte. In der Silvesternacht. Und das macht mich wütend. Die ganze Sache macht mich wütend. Als gestern der Karneval angefangen hat in Köln, da standen zig Kamerateams vor dem Bahnhof. Was zum Teufel erwarten die da? Was wollen die da filmen? Horden von Testosteron gesteuerten nordafrikanischen Männern oder was? Da gibt es an Silvester massive sexuelle Übergriffe. Man könnte denken, das Erste, was geändert wird, ist das Sexualstrafrecht. Aber nee, wir drehen mal lieber am Asylrecht. Wir machen es uns einfach und verschieben ein Problem, das es massiv in unserer Gesellschaft gibt und gab, mal eben auf Leute, die eine etwas dunklere Hautfarbe haben. Ja, das war eine furchtbare Sache am Hauptbahnhof, gar keine Frage. Sexuelle Übergriffe sind nicht zu entschuldigen, niemals. Aber bitte, tun wir doch nicht so, als habe es das Problem vorher nicht gegeben. Fragt doch mal nach bei euren Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Tanten. Fast alle können euch Geschichten erzählen. Und genau das machen wir heute Abend in der 100. Die Freiheit nehme ich dir, heißt die Sendung. Es geht um Sexismus. Wolfgang Schiller ist hier 100-Redakteur. Und es ist schon ein bisschen schräg, Wolfgang, dass jetzt hier zwei Männer sitzen bei dem Thema, ne?
Ja, so hat sich das eben ergeben in der Redaktion.
Aber es fühlt sich ein bisschen schräg an, oder? Ich fühle mich dann so ein bisschen unwohl dabei.
Das Peinliche ist halt, also ist mir vor allem, wie wenig man als Mann davon im Alltag mitbekommt.
Genau.
Und wo man vielleicht auch selber wegschaut, vielleicht hört man auch weg.
Ja, das ist mir auch bei dem Thema klar geworden, wie wenig man drüber redet und wie viele Frauen da was zu erzählen haben. Ne?
Wir hatten eine Redaktionskonferenz nach den Vorfällen in Köln an Silvester und dann haben alle Frauen in der Runde angefangen zu erzählen und jede hatte eine Geschichte und die Männer in der Runde sind da sehr still geworden auf einmal.
Vier Geschichten gibt es heute Abend in der 100. Wir hören von einer Frau, die gerne anonym bleiben will, wie sie sexuelle Übergriffe erlebt hat. Beim Vorstellungsgespräch, in der Sprechstunde, beim Prof oder auf offener Straße.
Wir erzählen die Geschichte hinter dem Hashtag Why I Said Nothing. Warum Frauen so oft nach einem Übergriff oder einer Vergewaltigung nicht darüber sprechen und erst recht nicht zur Polizei gehen.
Und wir sprechen mit der Bloggerin Mary Schärpe. Sie wurde massiv gestalkt, aber sie hat offenbar nicht genug gelitten, jedenfalls wenn es nach den Strafverfolgungsbehörden geht. Verfahren eingestellt, etwas, das auch viele Opfer von sexueller Belästigung kennen.
Und wir lassen uns von Christian Seidel erzählen, wie es war, als er für 18 Monate die Rolle gewechselt hat und als Frau erstmal völlig überrascht war, wie schutzlos er sich gefühlt hat.
Das ist die 100 heute. Am Mikro Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Es ist schon schräg, dass es immer wieder besonders krasse Anlässe braucht, bis sich die Welt mal endlich ordentlich mit Themen befasst, die eigentlich schon lange wichtig sind. Sexuelle Gewalt ist so ein Thema. Seit der Silvesternacht und den sexuellen Übergriffen am Hauptbahnhof in Köln wird drüber geredet und es wird natürlich Zeit. Denn das, was da in Köln passiert ist, war krass, keine Frage, aber es ist bei weitem nicht neu. Sexismus, widerliche Grenzverletzungen, das sind trauriger Teil unseres Alltags, waren es schon lange, bevor Flüchtlinge zu uns kamen. Eine Frau, die lieber anonym bleiben möchte, hat etliche sexistische Übergriffe erlebt. In der 100 erzählt sie uns davon. Ihren Text haben wir nachsprechen lassen.
Ich kenne keine Frau, die nicht schon mindestens einmal in ihrem Leben gegen ihren Willen angefasst wurde oder sich eklige Sprüche anhören musste. Genauso oft wie ausländisch aussehende Menschen mit Alltagsrassismus konfrontiert sind, werden wir Frauen mit Sexismus konfrontiert. Nur während sich die Mehrheit bei rassistischen Übergriffen einig ist, dass das nicht okay ist, müssen wir uns oft anhören:
Ach, jetzt habt euch doch nicht so.
Seit der Silvesternacht ist es plötzlich anders. Große Aufregung, weil die Täter diesmal Männer mit nicht weißer Hautfarbe sind. Meine Geschichten spielen nicht in der Kölner Silvesternacht. Es sind Geschichten aus meinem Alltag. Meine Geschichten drehen sich auch nicht um den nordafrikanischen Mann. Es geht um Männer aller Hautfarben, aus allen Schichten der Gesellschaft und oft da, wo man es am wenigsten erwartet. Eine Universität in Deutschland. Es ist Hochsommer. Ich sitze bei über 30 Grad im Bürozimmer meines Dozenten. Sprechstunde. Es geht um die Seminararbeit, die ich in 2 Wochen abgeben muss. Wir besprechen ein paar letzte inhaltliche Details. Es ist heiß. Mein Dozent wischt sich den Schweiß von der Stirn und starrt immer wieder auf mein Shirt, glotzt auf meine Brust, blinzelt, schaut weg, glotzt erneut. Am Anfang denke ich, es ist ein Versehen, aber sein Blick fixiert mich immer wieder. Erst verunsichert es mich, dann nervt es mich, dann fühle ich mich extrem unwohl. Ich will hier raus. Gut, sage ich, um das unangenehme Gespräch zu beenden. Dann schicke ich Ihnen die Arbeit in 2 Wochen einfach per Mail. Mein Dozent tippt etwas in seinen Computer und sagt fast beiläufig, ohne mich dabei anzusehen:
Ja, und hängen Sie doch in den Anhang noch ein Nacktfoto, dann gebe ich Ihnen gleich noch eine Note besser.
Ich sitze da und ziehe die Stirn zusammen. Einen Moment lang denke ich, ich hätte mich verhört. Ich weiß nicht, was ich sagen soll und wie ich reagieren soll. Man hat mir beigebracht, dass ich mich wehren soll gegen solche Dinge. Aber jetzt, wo es mir passiert und ich hier in dieser Sprechstunde sitze, fehlen mir die Worte. Mir gegenüber ist ein Dozent, der mich in 2 Wochen benotet und ich brauche den Schein für mein Studium. Am Ende des Semesters werde ich bei ihm noch eine Prüfung ablegen müssen. In meinem Kopf steigt das Blut hoch. Aber ich will nicht verletzlich sein, ich will Stärke zeigen. Ich versuche cool zu sein und tue so, als hätte ich die Bemerkung überhört. Dann stehe ich auf, schließe die Tür hinter mir zu und stehe im Gang der Universität. Ich bin doch hier an einem Ort der Aufklärung, denke ich. Ist mir das eben wirklich passiert? Ich weiß, dass das gerade eben gar nicht okay war. Gar nicht okay. Aber ich bin wie gelähmt. Ich bleibe kurz stehen und überlege einen Moment lang, ob ich zur Frauenbeauftragten gehen soll. Aber wer ist das eigentlich? In welchem Raum sitzt sie? Und was sage ich? Und wenn ich mich über meinen Dozenten beschwere, bekomme ich trotzdem am Ende des Semesters meinen Schein? Ich gehe langsam den Gang entlang und mit jedem Schritt, den ich mache, wird mein Wille, diesen Vorfall zu melden, kleiner. Ich versuche mir einzureden, dass was der Dozent da gerade zu mir gesagt hat, das glaubt mir doch eh keiner. Ich will auch keine Denunziantin sein und ich will nicht als empfindlich gelten. Irgendwie widerspricht das meinem Selbstbild von einer starken, unabhängigen Frau. Als ich später im Café meinen Kommilitonen von dem Vorfall erzähle, fangen sie an zu lachen.
Jetzt macht ihr nichts draus. Der Dr. XY, der ist immer so drauf. Das ist halt sein Humor.
55% der befragten Studentinnen haben während der Zeit ihres Studiums schon mal sexuelle Belästigung erlebt. Das ergab eine Umfrage der Ruhr-Universität Bochum. Dazu zählte Betatschen, Küssen, Verfolgen oder das Erzählen obszöner Witze. Nur ein Bruchteil der Betroffenen meldete diese Vorfälle an der Uni.
Ein Büro in einer deutschen Fernsehproduktionsfirma. Ein Vorstellungsgespräch. Ich sitze auf dem Sofa zusammen mit dem Geschäftsführer. Ich habe für die Firma 1-2 Mal gearbeitet, freiberuflich, aus einer amerikanischen Großstadt. Jetzt bietet er mir eine feste Stelle an. Er will ein Auslandsbüro in den USA eröffnen und ich soll mit ins Team. Wir hatten bisher nur per E-Mail Kontakt. Jetzt treffen wir uns zum ersten Mal und lernen uns kennen. Das Erste, was der Geschäftsführer dafür tut, er legt seine Hand auf meinen Oberschenkel.
Schöne Hose,
sagt er. Ich starre verwirrt auf die behaarte Männerhand auf meinem rechten Bein. Ich weiß, dass Vorstellungsgespräche so nicht anfangen sollten. Aber ich weiß in dem Moment überhaupt nicht, was ich sagen soll. Nimm deine Finger weg, du Volltrottel! Ich denke an den Job, den ich gerne hätte, und beiße mir auf die Lippe. Der Chef lässt seine Hand noch ein paar Sekunden auf meinem Bein liegen, drückt kurz fest zu und sagt dann:
Also gut, dann erzähl mal von dir.
Ich starre immer noch auf meinen Oberschenkel. Der Geschäftsführer führt mich durch seine Produktionsfirma, erzählt mir, wie er sie vor ein paar Jahren aufgebaut hat und stellt mich seinen Mitarbeitern vor. Er schwärmt von seinen TV-Formaten, die erfolgreich im deutschen Fernsehen laufen, und wie toll es ist, in seiner Firma zu arbeiten. Als Beweis öffnet er die Tür zu einem Raum, in dem sich die Mitarbeiter in der Mittagspause eine Massage geben lassen können.
Willst du auch eine?
Fragt er mich erwartungsvoll. Er meint wohl, ob ich mich von einer der Masseusen jetzt während des Vorstellungsgesprächs massieren lassen will. Aber ich denke sofort wieder an die behaarte Männerhand auf meinem Schenkel und beeile mich zu sagen: Nein, danke.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, in Amerika zu arbeiten?
Fragt er mich weiter, als wir durch die Firma laufen. Ich fange an zu erzählen, da unterbricht er mich plötzlich und fragt:
Und, hast du dir da drüben auch die Brüste machen lassen?
Nein, antworte ich und schaue ihn verstört an.
Nein?
Fragt er ungläubig und wirft einen prüfenden Blick auf meinen Busen, so als wollte er sich vergewissern, dass ich ihn auch ja nicht anlüge.
Machen das nicht alle Frauen da drüben?
Nein, nicht alle, antworte ich nüchtern, weil ich nicht weiß, was ich sonst darauf antworten soll. Als er mir nach dem Vorstellungsgespräch anbietet, mich in seinem Auto zum Bahnhof zu fahren, lehne ich dankend ab. Am Ende entscheide ich mich gegen den Job.
Jede zweite Frau hat im Job schon sexuelle Belästigung erlebt. Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 61% der Frauen berichten über zweideutige Kommentare und unangemessene Fragen mit sexuellem Bezug. 19% klagen über unerwünschte körperliche Annäherung. Frauen werden im Vergleich zu Männern häufiger durch Kollegen oder Vorgesetzte einer höheren Hierarchiestufe sexuell belästigt. Nur die wenigsten wissen, wie sie damit umgehen sollen.
In einer deutschen Großstadt. Es ist spät. Ich komme von der Uni nach Hause und laufe meine Straße entlang. Plötzlich kommt von rechts ein Typ.
Hey, willst du ficken?
Ich zucke zusammen. Der Typ kommt mir sehr nahe und läuft weiter neben mir auf dem Bürgersteig entlang. Lass mich in Ruhe, sage ich laut und laufe etwas schneller.
Komm, lass mal ficken. Wo wohnst du?
Nein, hau ab. Jetzt brülle ich ihn an. Ich schaue mich auf der Straße um, ob irgendwo noch jemand zu sehen ist, aber ich bin alleine. Der Typ läuft weiter neben mir her und labert weiter obszöne Scheiße.
Hey, ich will dich jetzt ficken!
Ich taste nervös in meiner Jackentasche nach meinem Handy. Lass mich in Ruhe oder ich rufe die Polizei, schreie ich. Aber der Typ lacht nur. Dann zeige ich ihm demonstrativ mein Handy und drohe ihm, so, es reicht. Ich rufe jetzt meinen Freund an. Wenn du dich nicht gleich verpisst, dann haut er dir aufs Maul. Ich rufe meinen Freund an, aber der geht nicht ans Handy. Aber um den Typen abzuschütteln, inszeniere ich ein Gespräch, das es gar nicht gibt. Ich tue so, als hätte ich jetzt am anderen Ende der Leitung einen Türsteher-ähnlichen Superman, der sofort wie von einer Tarantel gestochen aufspringt, sobald sich mir ein Mann auch nur nähert. Mein Freund ist nicht so jemand. Er wohnt auch viel zu weit weg, als dass er jetzt hier meinen Retter spielen könnte. Aber um den Typen irgendwie loszuwerden, schauspielere ich weiter. Hör zu, sage ich zu meinem fiktiven Freund in mein Handy am Ohr. Mich belästigt hier jemand auf der Straße. Kannst du schnell runterkommen? Ich komme mir so albern vor bei diesem Schauspiel, aber es wirkt. Auf einmal lässt mich der Typ in Ruhe. Er läuft langsamer und wechselt schließlich die Straßenseite. Als ich an meinem Haus ankomme, schließe ich hastig die Eingangstür auf, schlüpfe ins Treppenhaus und knalle die Tür zu. Ich lehne meine Stirn gegen das Milchglas, atme einmal tief durch und schließe die Augen.
85% der Frauen in Deutschland wurden schon mal auf offener Straße sexuell belästigt. Das ergab eine Online-Umfrage der New Yorker Cornell University. 14% der deutschen Frauen erleben dies mehr als 5-mal im Jahr. 70% berichten davon, dass sie schon mal verfolgt wurden. 80% haben deswegen schon mal einen anderen Heimweg gewählt.
Manchmal träume ich davon, so zu sein wie Lucy. Lucy aus dem gleichnamigen Science-Fiction-Film von Luc Besson. Scarlett Johansson spielt dort die junge Studentin Lucy, die in Taiwan von Drogenbossen gezwungen wird, eine neuartige Superdroge nach Europa zu schmuggeln. Diese synthetische Droge wird gegen ihren Willen in Plastiksäcken in ihrem Bauch implantiert.
Was haben Sie mit meinem Bauch gemacht?
Wir haben Ihnen ein Päckchen eingesetzt, in Ihren Unterleib. Sie werden etwas sehr Spezielles für uns transportieren.
Als Lucy anschließend zusammengeschlagen wird, wird aus Versehen die Substanz in ihrem Körper freigesetzt und löst in ihr ungeahnte übermenschliche Kräfte aus. Lucy wird vom Opfer zur Superwoman. Eine Szene ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Einer der Gangster kommt Lucy näher und will ihr zwischen die Beine greifen. Lucy packt ihn einfach und schleudert ihn hochkant durch die Luft. Als ich nach dem Kinofilm nach Hause gehe, ist es dunkel. An einer Straßenkreuzung stehen ein paar Jungs auf einem Balkon. Sie grölen, trinken Bier, sind vielleicht 15, 16 Jahre alt. Einer der Jungs sieht mich die Kreuzung überqueren und schreit vom Balkon:
Fotze!
Die anderen lachen. Ich laufe weiter und schließe die Augen. Ich wäre jetzt so gerne Lucy. Ich würde die Häuserwand hochjumpen, mich über das Geländer des Balkons schwingen und alle drei Typen durch die Luft schleudern. denjenigen, der mich Fotze genannt hat, würde ich an einem Bein vom Balkon hängen lassen. So lange, bis er sich entschuldigt und verspricht, nie wieder eine Frau so zu nennen. Aber ich bin nicht Lucy. Und die Typen auf dem Balkon lachen immer noch. Ob die Jungs da oben, der Chef der Produktionsfirma, der Typ auf der Straße oder mein Dozent an der Uni. Bei sexueller Belästigung geht es in erster Linie nicht um notgeile Männer, die sich nicht unter Kontrolle haben. Es geht um Macht. Mich kleiner zu machen. Mich kleiner zu halten. Und sie schaffen es immer wieder, dass ich mich an der Uni, im Büro, auf der Straße, in meinem Kiez als Frau nie zu 100% wohl und sicher fühlen kann. Ich biege in meine Straße ein und taste nach dem Hausschlüssel in meiner Tasche. Ich umgreife ihn so mit meinen Fingern, dass ich ihn zur Not als Waffe einsetzen kann. Falls noch was passiert, auf meinem Weg nach Hause.
Eine Frau erzählt uns von ihren Erlebnissen. Miriam Kitt hat der Frau ihre Stimme geliehen. Because they said, come on, you wanted it. Weil sie sagten, du wolltest es doch. Diesen Tweet hat Outer Space Girl am 19. Dezember losgeschickt, versehen mit den Hashtags Why I Said Nothing und Rape Culture. Tatsächlich schweigen viele Frauen. Nur jede 10. Vergewaltigung wird von den Betroffenen angezeigt. Das ermitteln Experten in anonymen Umfragen. Das sind viele, viele Frauen, die schweigen. Vera Pacher hat sich die Geschichte hinter dem Hashtag Why I Said Nothing angeschaut und ist dabei tief in die Problematik des deutschen Strafrechts eingetaucht.
Because I was afraid he would hit me even harder after he found out I reported the rape. Hashtag Why I Said Nothing. Hashtag Rape Culture.
Wer Hashtag Rape Culture ein zu krasses Wort findet, kann unter Hashtag Why I Said Nothing lesen, warum es leider angemessen krass ist.
Die Geschichte zu diesem Hashtag hat eine Vorgeschichte. Im September 2015 erscheint eine der größten Studien zu sexueller Gewalt an amerikanischen Unis, die je durchgeführt worden ist. Rund 23% der befragten Studentinnen geben an, dass sie schon einmal unerwünschte sexuelle Annäherungen bis hin zu sexueller Gewalt erlebt haben. Viele sehen darin einen Beleg dafür, dass es so etwas wie eine Rape Culture gibt, eine Vergewaltigungskultur. Soll heißen, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet, werden aber von vielen einfach hingenommen oder gar nicht als das gesehen, was sie sind. Die Feministin Camille Paglia aber hält den Begriff für lächerlich. In einem Interview mit dem Online-Magazin Spiked sagt sie im Dezember:
Frauen, die sich von dieser überpolitisierten, opferzentrierten Rhetorik vereinnahmen lassen, tun mir leid. Denn wenn sie sich an solche oberflächlichen Phrasen klammern, leugnen sie ihre eigene Stärke und Handlungskraft.
Die Thesen von Camille Paglia sind mit Sicherheit diskussionswürdig. Aber dieses Interview macht dann noch einen kleinen Umweg über die Tageszeitung Die Welt. Dort greift deren USA-Korrespondent die Thesen von Paglia auf, und zwar unter dem Titel »Das Schreckensmärchen von der Vergewaltigungskultur«. Zwar hat sich Camille Paglia gar nicht direkt zu der Umfrage und den Zahlen darin geäußert, trotzdem stellt der Autor mit Paglia als Kronzeugin die Frage, ob nicht dieses ganze Gerede über Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe maßlos übertrieben ist.
Vielleicht geht es an amerikanischen Universitäten also doch nicht schlimmer zu als im Kongo. Vielleicht geht es in vielen Fällen gar nicht um Vergewaltigungen, sondern um Sex im Zustande des Vollrausches und nachträgliche Reue.
Er hat mich natürlich sehr wütend gemacht und ein Gefühl der Hilflosigkeit ausgelöst. Nun kann man diese Hilflosigkeit, die man ja schon bei der erlebten Gewalt spürte, einfach ertragen oder man wehrt sich dagegen.
Marlies Hübner ist Autorin und bloggt unter dem Namen Outer Space Girl. Sie hat diesen Weltartikel gelesen. Leider erreiche ich sie nur per Mail. Ihre Art, sich zu wehren, ist der Hashtag Why I Said Nothing. Es gab vorher schon den deutschen Hashtag Ich habe nicht angezeigt. Marlies war es allerdings wichtig, einen englischen Hashtag zu starten. Hat natürlich eine viel größere Reichweite.
Ich dachte, ich sei doch selbst daran schuld.
Why I Said Nothing. Weil ich nicht wusste, dass es nicht normal ist, das, was er tat.
Ich war 13, kannte ihn, durfte nichts sagen, konnte mich nicht wehren. Hashtag Why I Said Nothing.
Ich war 23 und er war der Ex-Freund meiner Schwester. Und im Nebenzimmer schlief mein 2-jähriger Sohn.
Und dieser Hashtag hat dann so eine Art Lawine losgetreten. Viele Frauen greifen den Tweet auf und zeigen, dass Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe eben doch nicht so selten sind. Und vor allem zeigen sie, dass es viele verschiedene Gründe gibt, nichts zu sagen.
Ich hatte ja auch diese eine Situation mit jemandem, mit dem hatte ich eine lange Affäre. Und das war eigentlich ganz innig. Es war jetzt auch nicht perfekt, wie das ist. Hat halt jeder das rausbekommen, was er wollte oder nicht.
Das ist, ich nenne sie mal einfach Lisa, eine von den vielen, vielen Frauen, die auf den Hashtag reagieren. Ihr ist mit dieser Affäre Folgendes passiert.
Eines Morgens stieg der einfach über mich drüber, auch so ohne einen Kuss.
Also, der Typ nimmt sich Lisa einfach, hat mit ihr Sex, während sie noch im Halbschlaf döst.
Ich habe mich noch gewundert, warum ich mich so schlecht danach fühle, weil ich wollte das ja auch gar nicht. Es war irgendwie morgens, ich war noch nicht wach und irgendwie, ich war auch nach einer Zehntelsekunde fertig, stand auf und ging. Ich bin dann noch hinterher und habe mir noch einen Kuss irgendwie abgeholt und habe mich noch gewundert, warum das jetzt alles so sich komisch anfühlt.
Irgendwie geht ihr das Ereignis nicht mehr aus dem Kopf. Nach 3 Tagen spricht sie den Typen dann schließlich darauf an.
Weil ich dann so gemerkt habe, das geht nicht weg und ich habe mich noch nie so schlimm nach dem Sex gefühlt. Und da meinte er so, na, damit musst du halt rechnen, wenn du mit mir im Bett liegst. Ich so, okay. Also ich glaube, heute würde ich ausrasten und würde ihn, glaube ich, echt das aufheben und irgendwie wirklich versuchen, eine Anzeige zu machen. Aber jetzt ist es halt auch einfach zu lange her.
Das mit der Anzeige wäre ziemlich schwer geworden nach deutschem Recht, aber dazu später mehr. Es hat auf jeden Fall noch eine ganze Weile gedauert, bis Lisa für sich realisiert hatte, was da eigentlich passiert ist an diesem Morgen.
Damals wusste ich gar nicht, dass das nicht in Ordnung ist, weil ich hatte so ein Verständnis von Vergewaltigung oder sexueller Gewalt, das ist nur etwas, das passiert dir so auf der Straße, nicht von jemandem, den du magst.
Ich hatte so eine verdammte Scheißangst vor ihm. Er war doch ein guter Freund von mir.
Hashtag why I said nothing. Because he was my partner and no one would believe me as anything but a lying ex-girlfriend.
Er sagte, ich müsse damit rechnen, wenn ich in seinem Bett läge, auch wenn ich schlafe. Hashtag why I said nothing. Hashtag rape culture.
Und genau das ist ein Punkt, auf den ich während meiner Recherche immer wieder stoße. Das, was wir als klassische Vergewaltigungsszene aus Filmen kennen. Die einsame Straßenecke, der dunkle Park, ein verlassenes Gelände und dann der unbekannte Fremde, der die Frau überfällt. Keine Frage, das gibt es auch. Aber die Statistiken, die Erfahrungen von Frauenberatungsstellen oder auch der Hashtag Why I Said Nothing zeigen, in den meisten Fällen ist der Täter der Partner, der Ex, ein Freund, ein Kollege. Menschen, von denen es Frauen erst einmal überhaupt nicht erwarten.
Und hoffen, dass es irgendwie von selber wieder besser wird und dann keine Anzeige machen, auch weil sie dann die Konsequenzen auch befürchten, gerade im sozialen Nahbereich.
Irmgard Kopetzky ist Sozialpädagogin und arbeitet seit 16 Jahren beim Notruf für vergewaltigte Frauen in Köln. Wir treffen uns in einem freundlichen hellen Raum mit orangen Stühlen und Bildern von Luftballons an den Wänden. Auf dem Tisch steht eine große Box mit Taschentüchern. Was hier in diesem Raum oft anonym besprochen wird, ist alles andere als freundlich. Ich habe ihr ein paar Tweets mit dem Hashtag Why I Said Nothing mitgebracht.
Ja, also da sind ganz viele Aspekte drin, die wir aus unserer Arbeit hier auch kennen. Zum Beispiel, dass sich die Frauen selber schuldig fühlen, weil sie irgendwas getan oder nicht getan haben, was die Vergewaltigung eventuell hätte verhindern können. Zumindest denken sie sich das so.
Ich habe versucht, noch andere Frauen zu sprechen, die unter Hashtag Why I Said Nothing getwittert haben, ohne Erfolg. Manche antworten gar nicht, andere sagen erst ja, dann nein. Und letztlich verstehe ich das auch. Viele sprechen mit niemandem darüber, weder mit Freundinnen, mit der Mutter, noch mit Frauenberatungsstellen. Warum sollten sie ausgerechnet mit mir, mit einer Fremden reden, die es dann auch noch in die Öffentlichkeit bringt? Irmgard Kopetzky erzählt mir von einer jungen Frau mit Migrationshintergrund.
Die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus hatte, die war fürs Studium auch hier in Deutschland und hat während dem Studium, die hat Jura studiert und hat ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei gemacht. Und von Anfang an ist sie durch einen von den Anwälten ziemlich angemacht worden. Immer wieder hat es aber auch immer wieder abgewehrt und hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und als sie mal allein war mit ihm in der Kanzlei, hat er sie dann vergewaltigt.
Ich mach mal kurz einen Punkt an dieser Stelle. Irmgard Kopetzky hat natürlich einen gewissen beruflichen Abstand zu den Dingen. Aber für mich sind solche Geschichten nicht alltäglich. Und vor allem, diese Geschichte geht noch weiter.
Und er hat sie halt dann in der Folge total unter Druck gesetzt und hat sie bedroht und gesagt, dass ihr eh keiner glaubt. Und sie ist ja als Praktikantin da und wenn er da quasi will, dann wird sie auch ihr Studium nicht weiterführen können und muss irgendwie dann Deutschland wieder verlassen. Und hat ihr ganz, ganz klipp und klar gemacht, dass er am längeren Hebel sitzt. Und selbstverständlich ist die nicht gegangen und hat eine Anzeige erstattet.
Was für ein krasser Machtmissbrauch ist das denn bitte schön? Mich schüttelt es einfach nur, wenn ich das höre.
Also es zeigt einfach, dass das auch quer durch alle Schichten geht und dass das auch ziemlich perfide angewendet wird. Warum die auch keine Chance haben, dann, ne, wenn die dann zur Polizei gegangen wäre. Klar sitzt der am längeren Hebel, selbstverständlich.
Als Anwalt, ja logisch, der kennt ja das ganze System, der weiß ja, wie es funktioniert. Der kennt wahrscheinlich genau alle Paragraphen.
Ja, und er hat einen guten Ruf. Der war mehr als doppelt so alt wie die Frau. Die dann quasi klein zu reden und zu sagen, so, ne, also die will mir da was anhängen, keine Chance.
Wieso anzeigen, wenn die meisten Vergewaltigungen eh nicht strafbar sind, nicht verurteilt werden? Hashtag why I said nothing.
Weil ich mich seit Jahren schuldig fühle, da ich aus freien Stücken mitgegangen bin.
Weil Täter besser geschützt sind als Opfer.
Weil Verdrängen mehr hilft als die Polizei.
Nur ein Satz und ich verstehe sofort, was gemeint ist. Und das Problem besteht nicht allein darin, dass Frauen selten darüber reden. Wenn sie darüber reden und möglicherweise zur Polizei gehen, heißt das noch lange nicht, dass es zur Anzeige kommt. Und die Chance, dass ein Täter am Ende vor Gericht verurteilt wird, ist ziemlich gering.
Selbst in Fällen, wo wir der Meinung sind oder wo wir denken würden, das wird auf alle Fälle, es ist so sonnenklar und das ist echt heftig und das wird zu 99% zu einer Verurteilung kommen, mussten wir schon andere Erfahrungen machen.
Weil natürlich ist das so eine Sache. Bei einer Vergewaltigung gibt es selten Zeugen. Erst recht nicht, wenn es in der eigenen Wohnung stattfindet. Wenn der Täter dann auch noch der eigene Partner oder Ehemann ist, wird die Sache mit den Beweisen schwierig.
Allerdings bin ich schon auch der Meinung, dass die Beteiligten relativ gut wissen, dass Grenzen überschritten werden. Nur in dem Moment ignorieren sie diese Grenzen. Ja? Also auch Männer, die irgendwie nachher sagen, ja, aber das war irgendwie im gegenseitigen Einverständnis und ich habe gedacht, die will das auch, obwohl die Frau geweint hat und eigentlich schon ein paar Mal Nein gesagt hat. Aber ich glaube schon, dass die meisten wissen, in welcher Situation sie tatsächlich sind.
Die Sache mit der Anzeige und den Nachweisen ist schwierig. Und was erschwerend hinzukommt, ist, dass sich die Verfahren oft sehr in die Länge ziehen.
Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier ein Beispiel aufgeschrieben von einer Frau, die ist vergewaltigt worden, die hat eine Anzeige erstattet, sehr, sehr zeitnah. Und die ist an einem Punkt zu uns gekommen, wo das Verfahren nach 1,5 Jahren immer noch gelaufen ist. Die ist zu uns gekommen, weil sie total kurz vor dem Zusammenbruch psychisch stand und nicht wusste, was ist jetzt überhaupt noch richtig, was ist falsch im Zusammenhang mit dieser Anzeige.
So ein Prozess kann eben auch traumatisierend sein oder retraumatisierend. Die Opfer werden da wiederholt und ausführlich zu diesem Ereignis befragt, das sie ja am liebsten ungeschehen machen würden, in ihrem Kopf ganz, ganz weit wegschieben möchten oder dass sie für sich auf irgendeine Weise abschließen möchten. Keine angenehme Sache. Und hier schließt sich dann auch wieder dieser Teufelskreis. Im Netz finden sich zig Kommentare, in denen Frauen ihre Erfahrungen bei der Polizei oder vor Gericht schildern. Wer als Betroffene Rat sucht und diese Kommentare liest, wird möglicherweise erneut davor abgeschreckt, etwas zu sagen. Womit wir wieder bei Hashtag Why I Said Nothing angekommen wären.
19 Jahre Walpurgisnacht, K.O.-Tropfen, keine äußerlichen Verletzungen. Wer sollte mir glauben damals?
Weil ich so in ihn verknallt war und weil eine Penetration trotz Nein nach deutschem Recht keine Vergewaltigung ist.
Weil ich bis heute nicht die Worte finde. Weil der Anwalt sagte, mein Nein könne ich ohne körperliche Spuren eh nicht belegen. Hashtag why I said nothing.
Ich habe Marlies Hübner, die Initiatorin des Hashtags, danach gefragt, wie sie diese Aktion im Nachhinein beurteilt.
Es gab tausende Tweets zu dem Thema. Die Medien berichteten. Zahlreiche Frauen haben zum ersten Mal überhaupt über ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt gesprochen. Man sollte einem Hashtag keine staatstragende Bedeutung beimessen. Gleichzeitig aber auch nicht unterschätzen, welche Möglichkeiten soziale Medien den Opfern von Gewalt und Diskriminierung geben.
Ich finde es wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass auch so Hintergründe und Ursachen und Motivation für irgendwie was öffentlich gemacht wird. weil man sich dann viel besser vorstellen kann und viel besser nachvollziehen kann. Genauso ist es gut, dass die Frauen, die an Silvester Opfer von Übergriffen geworden sind, dass die alle mal Anzeige gemacht haben, auch wenn es strafrechtlich nachher in wenigen Fällen wahrscheinlich nur relevant ist, nach dem jetzt geltenden Sexualstrafrecht. Aber dass man einfach mal sieht, wie sind so die Zahlen, ja? Also vor Silvester sind Frauen mit solchen Übergriffen in der Regel nicht zur Polizei gegangen, beziehungsweise dann zum Teil auch wieder weggeschickt worden und mit der Bemerkung, es war ja nichts.
Jetzt haben wir an dieser Stelle sogar noch den Bogen von Hashtag Why I Said Nothing zu den Übergriffen in Köln auf hunderte Frauen in der Silvesternacht geschafft. Ohne dass ich Irmgard Kopetzki danach gefragt hätte. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein springender Punkt. Wenn alle schweigen, dann bekommt niemand was mit. Und alles kann immer so weiterlaufen, wie es ist. Wenn aber plötzlich viele über Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt reden, dann bleibt uns und dem Rest der Gesellschaft gar nichts anderes übrig, als sich damit zu beschäftigen. Aber es geht nicht nur um die Gesellschaft und ob sich unsere Aufmerksamkeit oder Gesetze verändern werden. Letztlich geht es natürlich vor allem um diejenigen, die diese Form von Gewalt erlebt haben. Und auch da kann so ein Hashtag im Kleinen was bewirken, schreibt Marlies.
Im Moment der sexuellen Gewalt gibt es eine klare Täter-Opfer-Konstellation. Viele Menschen, die aus Angst schweigen und die Tat nicht anzeigen, bleiben so Opfer des Täters. Den Mut aufzubringen, diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist genau das, was der Täter nicht möchte. Doch nur so verlässt man die Opferrolle.
Vera Pache über die Geschichte hinter dem Hashtag Why I Said Nothing. Auf einmal schiebt sich jemand mit Gewalt in dein Leben und nimmt viel mehr Raum ein, als ihm zusteht. Ohne dass du es willst, musst du dich immer wieder mit ihm oder ihr beschäftigen. E-Mails, Postings in sozialen Netzwerken, irgendwann Briefe, vielleicht Pakete von Online-Shops, wo du nie etwas bestellt hattest. Stalking. Stalker drängen sich in deinen Kopf, versuchen dein Leben zu bestimmen, dein Denken. Die Bloggerin Mary Scherpe hat das erlebt. Sie ist Opfer eines Stalkers geworden. Sie hat sich gewehrt, hat den Täter angezeigt. Aber Stalking ist ein Erfolgsdelikt. Ähnlich wie bei sexuellen Übergriffen hängt es vom Opfer ab, von der Frage, ob der Täter Erfolg hatte oder nicht, ob das Opfer sich gewehrt hat. Die Anzeige hat ihr nichts gebracht. Mary ist dann in die Öffentlichkeit gegangen, hat einen Blog aufgemacht und dort hat sie das Stalking dokumentiert und ein Buch hat sie geschrieben. Hallo Mary.
Hallo.
Du hast deinen Stalker in die Öffentlichkeit gezerrt. Sind die Attacken jetzt vorbei?
Die Attacken sind im Moment sind sie vorbei. Seit über einem Jahr mittlerweile habe ich nichts mehr gehört. Allerdings ist es eben so, dass ich mir durchaus bewusst bin, dass das an ihm hängt, ob das vorbei ist oder nicht. Das heißt, es kann eine längere Pause sein. Es kann sein, dass er sich komplett davon verabschiedet hat. Ich weiß es einfach nicht.
Wie hat das damals angefangen? Wann war das erste Mal dir klar, dass da irgendwas schräg läuft?
Das ist eine relativ komplexe Geschichte, weil sich zu dem Zeitpunkt, wo dann dieses Stalking, was ich dann zur Anzeige gebracht habe, abgespielt hat, dem ging schon anderes Stalking voraus. Ich habe das nicht sofort verbunden, aber aufgrund dessen, dass das vorher eben schon so war, war ich relativ schnell, glaube ich, ja alarmiert, dass das, was da passiert, nicht so ganz richtig ist, beziehungsweise dass meine Bedenken, die ich deswegen habe, durchaus angebracht sind.
Was ist
und
denn passiert?
Und es fing eben damit an, dass ich Konten gefunden habe auf Social-Media-Kanälen, die sich in irgendeiner Art und Weise über mich lustig gemacht haben, die mich parodiert haben, aber in einer sehr gemeinen Art und Weise. Und sich das dann immer weiter ausgeweitet hat.
Du hast einen Modeblog geschrieben und das war der Aufhänger sozusagen, deswegen warst du schon in der Öffentlichkeit. Was war denn dann der Punkt, wo du zur Polizei gegangen bist? Was war dann passiert, wo du gesagt hast, okay, das reicht jetzt, das ist Stalking und das muss aufhören?
Das kam eigentlich auch so ein bisschen von außen, dass Freunde von mir gesagt haben, du, das ist Stalking oder pass auf, dass sich das nicht zu Stalking ausweitet. Und der Punkt, wo ich das erste Mal eine Anzeige bei der Online-Wache gemacht habe, ist, als es wegging, rein von diesen Social-Media-Kanälen und dem Parodierenden, hin dazu, dass ich Briefe und Pakete bekommen habe. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich da gleich handle.
Dann hast du diese Online-Anzeige aufgegeben, da sitzt man ja erstmal keinem Polizisten gegenüber. Was ist dann passiert?
Ich hatte eben das Gefühl, wenn ich das bei der Online-Wache mache, dass das jemanden erreicht, der sich mit dem Internet auskennt. Das ist leider nicht der Fall, sondern die Online-Wache ist eigentlich nur wie so ein virtueller Briefkasten, wo man seine Anzeige eben reinschmeißen kann. Und dementsprechend ist die dann auf irgendeiner Wache ausgedruckt worden und jemandem zur Bearbeitung vorgelegt worden. Ich habe davon aber erstmal nichts gehört. Das heißt, es ist einfach gar nichts passiert.
Und dann hast du nachgefragt, was ist los oder wie ging es weiter?
Genau,
weil du hattest ja
einen
Druck auch, weil der Stalker immer noch da war.
Genau.
Und es schwierig für dich war.
Genau, also bei Stalking ist ja eben das Problem, dass es keine abgeschlossene Straftat ist. Das heißt, es ist nicht einmal was passiert und dann gehe ich zur Polizei, sondern es passiert täglich oder wöchentlich. oder bei anderen eben auch stündlich. Und ich bin dann, als es immer weiterging, auch zur Polizei, zur Wache gegangen und habe gesagt, ich habe eine Anzeige gestellt und was ist denn da jetzt los? Und es geht immer weiter, was soll ich denn machen? Und die waren da reichlich hilflos und meinen so, naja, das braucht halt seine Zeit in der Bearbeitung, da wissen wir jetzt auch nicht. Und also wenn sie gar nicht wissen, wer genau das macht, also die waren da ziemlich hilflos. Und das ist natürlich in der Situation, in der ich damals war, in dem das eben immer häufiger passierte und auch immer mehr und immer zudringlicher wurde, das ist dann schon sehr enttäuschend und führt eben auch dazu, dass man als Betroffener das eher wieder auf sich bezieht und denkt, okay, ich mache da vielleicht aus einer Mücke einen Elefanten oder es liegt irgendwie an mir, dass ich nicht damit richtig umgehe, weil man eben von außen recht wenig Hilfe und Verständnis bekommt.
Ja, aber man hat doch bestimmt auch Angst, dass das Ganze eskalieren könnte, noch eine Stufe mehr sein könnte, noch näher an dich rankommen könnte, wenn schon die Pakete zu dir nach Hause kommen, oder?
Auf jeden Fall, das ist ja auch das, was ja eigentlich die Beobachtung von Stalking-Fällen allgemein auch nahelegt, dass die in der Regel eskalieren und eben nicht von alleine aufhören. Es gibt so ein bisschen, wenn man sich dann eben anfängt einzulesen, liest man so ein bisschen, es kann der Durchschnitt sind so 1,5 bis 2 Jahre, die so Stalking geht. Und wenn man dann da sitzt und weiß, okay, das ist jetzt seit 2 Monaten und ich halte es jetzt schon kaum mehr aus, wie soll ich das jetzt nochmal 1,5 Jahre aushalten, ist das natürlich ein extremer Stress, ein extremer Druck, der sich da bei den Betroffenen und auch bei mir in dem Fall aufbaut.
Und bei der Polizei gab es für diesen Druck kein Verständnis für dich als Opfer?
Schwierig. Also es ist sicher schon so, also ich habe die erste Anzeige gestellt, jetzt müssen wir mal überlegen, 2012. Das ist jetzt eben auch schon wieder fast 4 Jahre her. Und ich habe schon gemerkt, dass da so ein gewisses Bemühen stattfindet, zu verstehen, was da passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie da wirklich alarmiert werden oder ja, man wirklich das Gefühl hätte, okay, die verstehen jetzt, was das für ein Druck ist. Es gibt mittlerweile da immer mehr auch Opferschutzbeauftragte bei der Polizei, die sich mit sowas besser auskennen, aber da ist sicher noch ein sehr langer Weg zu gehen.
Warum ist das denn so, deiner Einschätzung nach?
Also bei Stalking und auch bei anderen ähnlich gelagerten Fällen, glaube ich, liegt es daran, dass die Aufklärung darüber noch zu wenig stattfindet. Dass Stalking überhaupt strafbar ist, ist noch nicht so lang her. Also in Deutschland ist es erst strafbar seit 2007. Und bis das quasi so durchgesickert ist bei allen, was das heißt, ja, da musste eben auch sehr viel passieren. Da musste erstmal auch in der Öffentlichkeit eine neue Aufmerksamkeit dafür geschaffen werden, dass das problematisch ist und was das bei Betroffenen auslöst. Und das dauert einfach, bis das in allen Ecken angekommen ist und auch bei dem letzten Polizeibeamten, der eben diese Anzeige dann aufnimmt, angekommen ist, dass das eine wirklich bedrohliche Lage ist, in der sich die Betroffenen befinden.
Nur hast du eine Anzeige aufgegeben, warst einmal in der Online-Wache sozusagen, hast da was abgeschickt, dann warst du persönlich da. Wie ist das weitergegangen?
Also ich war insgesamt sehr, sehr oft da, denn die erste Anzeige wurde relativ schnell eingestellt. Dann habe ich eine weitere Anzeige gestellt und war dann auch sehr oft auf der Wache, habe dann auch eine längere Zeugenaussage gemacht, habe immer wieder die Sachen auch dahin geschleppt, also habe die Post und die ganzen Pakete gesammelt und bin dann da wirklich mit so blauen Müllsäcken in der Wache aufgetaucht und habe gesagt, so, das ist jetzt das, was ich in den letzten 2 Wochen bekommen habe, das möchte ich jetzt gerne als Beweis eingeben. Ja, und dann war es immer so ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, wer halt gerade Dienst hatte, waren sie so ein bisschen überfordert oder halt auch hilfreich. Das ist wirklich dann eine individuelle Frage, an wen man da gerät. Ich muss dazu sagen, dass ich das Ganze im Zentrum von Berlin gemacht habe, also in einer Wache, von der man jetzt meint, dass sie ja da mit extrem vielfältigen Strafverfahren konfrontiert ist.
Und sowas
kann
auch
mir vorstellen,
schon mal
wenn man das
haben.
In einem Ja, wenn man das in einem kleineren Ort macht, in einer kleineren Wache, dass einem dann wahrscheinlich die Ressentiments, die einem da entgegenschlagen, noch größer sind.
Mary, die Staatsanwaltschaft hat dann das Verfahren eingestellt. Warum warst du nicht erfolgreich mit deiner Anzeige?
Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, dass es einerseits einen gewissen Effizienzgrund hat, dass also die Staatsanwaltschaft einfach schaut, wie erfolgreich ist so eine Klage vor Gericht. Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass Gerichte Stalking-Verfahren eher negativ bescheiden, wenn sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen. Und das ist in erster Linie, dass die Betroffenen nachweisen müssen, dass durch das Stalking ihre Lebensführung schwerwiegend beeinträchtigt ist. So steht es im Gesetz. Und in der Praxis hat sich jetzt eben durchgesetzt, dass das 3 Kriterien sind. Das heißt, man muss umgezogen sein, man muss seinen Arbeitsplatz verloren oder gewechselt haben und man muss eine gewisse psychische Belastung nachweisen. Man muss eben diese 3 Dinge glaubhaft nachweisen und zusätzlich nachweisen, dass das passiert ist, weil man gestalkt wurde. Das heißt, ein einfacher Umzug reicht nicht aus. Man muss dann auch die Argumente liefern, dass das passiert ist, weil man gestalkt wird. Und das sind sehr viele Hürden, die da eingebaut sind. die dann eben oft Staatsanwälte dazu verleiten, zu sagen, wir nehmen diesen Fall nicht auf, weil er eben sehr recht aussichtslos ist. Das Problem ist, dass das sich natürlich auch weiterhin herumspricht und man weiß, dass solche Verfahren relativ aussichtslos sind. So verhält sich dann auch die Polizei und so verhalten sich dann eben auch Betroffene, die das selten zur Anzeige bringen.
Wie sollst du denn als Opfer darlegen, dass du psychisch davon angefasst bist, dass du das nicht mehr aushältst? Da musst du dich ja sozusagen vor den Behörden im Gerichtsprozess dann auch noch vor dem Angeklagten eventuell nackig machen sozusagen.
Genau, das wird schon gefordert. Das Problem ist auch, dass man das als Betroffener natürlich gar nicht weiß. In meinem Fall dachte ich, ich muss das jetzt alles sehr rational darlegen. Ich muss genau auch gewisse, ja, ich muss die Kontinuität haben. Ich muss genau sagen, wann ist was passiert, wie ist das wo passiert. Und habe das versucht, alles sehr rational und fast professionell auch zu dokumentieren, was auch gefordert wird. Man muss also, ja, diese Dokumentationspflicht hat man auch als Betroffener. Gleichzeitig hilft das natürlich aber gar nicht, wenn man zeigen soll, dass man davon beeinträchtigt ist. Das heißt, man soll eine Balance finden, die eigentlich unglaublich schwierig ist zu erreichen. Man muss zeigen, dass man psychisch damit nicht klarkommt und gleichzeitig zeigen, dass man es immer noch dokumentiert und ja regelkonform erfasst hat.
Da gibt es ja tatsächlich so eine Parallele zur sexuellen Belästigung, zur Vergewaltigung, wo es ja auch immer wichtig ist, wie das Opfer gehandelt hat, um dann zu identifizieren, haben wir es da mit einem schweren Straftäter zu tun, mit einer Vergewaltigung oder nur einer versuchten Vergewaltigung. Du hast diese Gesetzeslage, was das Stalking angeht, ja dann auch versucht zu verändern. Hast eine Petition eingereicht, bist gescheitert. Warum?
Also wenn man jetzt beim Justizministerium nachfragen würde, würden die nicht sagen, dass ich gescheitert bin. Ich würde das durchaus so sagen. Wir haben insgesamt über 86.000 Unterschriften gesammelt dafür, dass dieser Paragraph geändert wurde und haben diese Unterschriften dann auch Heiko Maas übergeben, der sich in dem Moment total positiv dazu geäußert hat, der das sehr nachvollziehbar fand und auch gesagt hat, das wird geändert. Es steht auch im Koalitionsvertrag, das muss man auch noch dazu sagen, dass genau dieses Gesetz geändert wird. Das Problem ist, dass einfach nichts passiert und es passiert jetzt schon seit knapp anderthalb Jahren nichts in der Situation. Ich kann überhaupt nicht sagen, warum das so ist. Ich habe noch kein legitimes Argument gehört, was dagegen sprechen würde, diesen Paragraphen zu ändern. Es gibt eigentlich nur Zustimmung. Man kann nur vermuten, dass es an irgendeinem parteienpolitischen Grund hat, dass diese Gesetzesänderung nicht auf den Weg gebracht wird.
An jedem einzelnen Tag, mein Leben mit dem Stalker, heißt das Buch von Mary Sherpa. Danke, Mary, für das Gespräch. Christian Seidel war schon vieles in seinem Leben. Er war Lastwagenfahrer, Schauspieler, Journalist. Er war Medienmanager, hat für das Supermodel Claudia Schiffer die Medienarbeit gemacht. Er war Fernsehproduzent. Wir sprechen aber mit Christian Seidel, weil er auch Frau war für 18 Monate. Ein Experiment. Er hat ein Buch drüber geschrieben, über seine Erlebnisse als Frau. Die Frau in mir, ein Mann wagt ein Experiment, heißt es. Und was er als Frau mit Männern erlebt hat, das ist heftig. Ich habe mit Christian gesprochen, habe gefragt, als Frau warst du Christiane. Wie lange hat es gedauert, bis du dich unwohl gefühlt hast wegen irgendwelchen Männern?
Also das ging ehrlich gesagt sofort los. Also als ich auf die Straße rausgegangen bin zum ersten Mal, war das erste Gefühl, das mich erfasst hatte, ein schockierendes Gefühl, nämlich das Gefühl von Schutzlosigkeit.
Warum?
Und das habe ich vorher als Mann in dieser Form noch überhaupt nie erlebt. Ja, weil wegen diesem ständigen angeschaut werden und beobachtet werden und abgecheckt werden, allerdings dann gleichzeitig auch noch in so einer gewissen Unoffenheit, also wo dann ganz schnell wieder weggeguckt wird und es ist irgendetwas Verdruckstes aus der Männerwelt, was mir da sofort begegnet ist und auch in den nächsten Monaten sich immer wieder fortgesetzt hat und sehr oft auch verdichtet hat.
Was waren denn das für Typen, die da so geguckt haben? Einfach alle oder gab es da irgendwie so einen Typus, alle, den du sagen konntest, nee, das war so einer halt?
Das waren alle, ohne das zu übertreiben. Ich weiß, dass sich jetzt unter den männlichen Zuschauern wahrscheinlich jeder als Ausnahme fühlt. Aber es war tatsächlich so, dass es alle sind.
Wie sah Christiane eigentlich aus? Was für eine Frau war das?
Also ich bin da am Anfang ins Extrem gegangen, also in das krasse Gegenteil von dem, was ich als Mann verkörpert habe, optisch. Ich habe Minirock getragen, ich habe High Heels getragen. Es war allerdings ja auch schon Frühsommer, als ich damit angefangen habe. Ich habe eine blonde Perücke gehabt. Ich habe versucht, mich so, so eigentlich unerkenntlich wie möglich als Frau zu kleiden. Allerdings gleichzeitig bin ich auch doch in ein gewisses Extrem gegangen, weil ich wollte es nicht, also gleich wieder Hosen tragen, weil ich die als Mann sowieso auch ständig anhatte. Und ich brauchte auch irgendwie ein gewisses äußeres Extrem oder eine extremere Form, um mich als Mann dann leichter in dieser anderen geschlechtlichen Rolle einfinden zu können.
Du hast gesagt, anfangs hast du das dann irgendwann verändert, wie du aussahst?
Es ging dann relativ schnell ein Prozess in mir los, wo ich anfing, mich entsprechend der Reaktion, die ich von außen her bekommen habe, ständig auch einzujustieren und zu verändern. Das heißt, wenn ich mich morgens oder auch untertags manchmal umgezogen habe, wenn ich mir überlegt habe, was ziehe ich an, dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich oft gedacht habe, ach nee, also lieber doch ein bisschen weniger auf die Tube gedrückt, weil dann ist es draußen ein bisschen entspannter. Und das ist etwas, was ich gleichzeitig als Belastung empfunden habe.
Haben sich dann die Blicke auch wirklich geändert?
Nein, sie ändern sich also nur marginal. Man muss natürlich sagen, dass ich selbst mit meiner Größe, also ohne Absätze bin ich 1,87 mit Absätzen dann.
Okay, dann bist du eine Erscheinung als Frau, ja?
Bin ich durchaus sehr auffällig, ja. Und ich habe ja gesagt, dass ich auch jetzt nicht mich in meiner angenommenen Weiblichkeit vertuscht habe. Es gibt allerdings ja auch große Frauen. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, ich bin von ganz vielen Männern immer wieder darauf angesprochen worden, auch aus meinem Bekanntenkreis. Also für eine Frau bist du ja schon ein bisschen groß und so. Ja? Also alleine diese ganzen Sprüche, die da ständig gefallen sind, ja, musste ich ständig erwidern, ja, es gibt auch große Frauen, ja, aber für so eine große Frau auch so hohe Absätze, was einem ständig Ausnahmekommentaren entgegenkommt, die klingen im Kopf weiter. So eine Belästigung, die setzt sich in einem fort. Das ist eine Verletzung. Das ist auch etwas, was einen beschäftigt. Ja. Wenn es nicht direkt tiefer verletzt, dann beschäftigt es mich. Dann frage ich mich, habe ich was falsch gemacht? Ist da was? Ist der andere ein Arschloch? Bin ich ein Arschloch? Was ist da los? Ist das jetzt nur, weil ich so ausschaue? Und das ist etwas, was sehr, sehr unangenehm ist und was man eigentlich als Frau, ich habe mich da auch mit Freundinnen drüber ausgetauscht, wir haben so eine Damenrunde gegründet, die dann über längere Zeit hinweg sich fortgesetzt hat, die übrigens auch heute noch existiert. Und mir wurde das von vielen Frauen bestätigt, dass das so ist.
Du hast ja jetzt beschrieben, es sind diese Blicke, die du die ganze Zeit bekommen hast, eigentlich überall. Einfach auf die Straße raus und dann kommen diese Blicke. Jetzt kann man sich aber ein Setting vorstellen, wo es extremer wird. Sagen wir, wenn Alkohol getrunken wird, sagen wir in einer Kneipe, in einer Bar, in einem Club. Du bist ja wahrscheinlich auch als Mann in sowas gegangen vorher. Wie hat sich das da verändert, in solchem Setting, dein Leben als Christiane dann?
Also das war ja eine Umstellung auf Raten, in die ich mich da begeben hatte. Da sind viele Dinge passiert, auf die ich gar nicht gefasst gewesen bin. Eine war zum Beispiel die du gerade ansprichst. Ich bin als Mann gewohnt gewesen, man geht abends aus, da gehst du raus zur Tür auf die Straße, schlenderst ein bisschen herum und man geht dann in eine Bar eintrinken oder guckt einfach mal so ein bisschen rein, was los ist und so. Wenn man sowas als Frau macht, das geht irgendwie nicht. Ja? Also, als Frau alleine abends wegzugehen, ist nach wie vor nicht die befreiteste Angelegenheit.
Wenn du dann als Frau in so eine Bar reingekommen bist, ja, oder eine Kneipe und da waren schon Betrunkene, waren das dann wirklich also richtig massive, unversteckte, ja, lüsterne Blicke oder sowas?
Es gibt beides. Also es gibt den unversteckten, lüsternen Blick. Es gibt denjenigen, der also sofort irgendeinen frivolen Kommentar ablässt oder irgendwas
anzieht. Was für einen hast du da erlebt?
Ja, also kannst du schon noch mal ein bisschen kürzer machen, den Rock oder so, ja. Oder also immer so ein bisschen Kommentar aufs Äußere oder sowas. Was aber auch durchaus passiert ist, das ist mir relativ häufig passiert, dass einem dann plötzlich eine Visitenkarte zugesteckt wird, ja. Oder der Drink ausgegeben wird, ja, von jemandem, der irgendwie auf der anderen Seite der Bar sitzt. Dann heißt es plötzlich vom Barkeeper, ja, ist schon bezahlt und dann wird dir noch einer hingestellt.
Aber das ist doch erstmal was Nettes, oder nicht?
Nee, wissen Sie, sicherlich auf der einen Seite, ich habe mir das als Mann ja auch manchmal geleistet, sowas früher, wenn ich eine Frau kennenlernen wollte oder sowas, ja. Aber es ist irgendwie, man fühlt sich sofort irgendwie in so einem Netz von Verpflichtungen, von, ich meine, unterm Strich, ich weiß, worauf du hinaus willst, wie lerne ich als Mann denn dann sonst eine Frau kennen, ja? Oder wie charmant darf man noch sein, ohne dass es verfänglich ist? Ich verstehe das, ich habe für dieses Thema eigentlich auch nach wie vor keine Lösung, außer dass ich persönlich als Frau, also in dieser Frauenrolle, das Bedürfnis hatte auf einen sehr viel entspannteren Umgang mit mir. Also wenn jetzt einer hergekommen wäre und gesagt hätte, darf ich dich auf einen Drink einladen, ich finde dich nett, hast du Lust, dass wir uns ein bisschen unterhalten oder sowas. Sowas ist auch passiert. Also sowas finde ich toll. Also sowas ist sehr, sehr angenehm. Ich glaube, die Lösung liegt vielleicht darin, dass man immer die Möglichkeit haben muss und fühlen muss, dass man Nein sagen kann. Und zwar einfach so, ohne irgendeine Begründung.
Wie ist das eigentlich mit den Frauen? Wie haben die auf dich reagiert?
Ja, völlig unterschiedlich zu den Männern. Die Männer, die haben mich abgelehnt. Ich habe in meinem männlichen Bekanntenkreis, Freundeskreis die Erfahrung gemacht, dass die sofort, ja, die haben eigentlich den Kontakt eingestellt. Ich habe meine Freunde verloren, fast alle, außer einige, zwei vielleicht, die aber sehr weit weg wohnen in anderen Ländern. Bei den Frauen war es so, dass ich Freunde dazu gewonnen habe. Es haben offene Gespräche stattgefunden plötzlich in einer Form und in einer Offenheit, wie ich das vorher als Mann mit Frauen nie hatte. Und das hat mich sehr, sehr berührt, weil ich plötzlich etwas von den Frauen bekommen und auch kennengelernt habe, auch etwas an mir kennengelernt habe, eine Art leichter und freier Gesprächigkeit. Ja, das hat mir sehr, sehr gut getan.
In deinem Buch gibt es so eine Geschichte, die hat mit deinem Freund aus Wien zu tun, der dich besucht und ihr seid zusammen unterwegs. Und da gibt es ein Erlebnis, da würde ich gerne, dass du uns das mal erzählst, weil da ist diese Form der Belästigung hat nochmal eine andere Qualität erreicht. Ne?
Ich habe einen guten Freund, der in Wien lebte, der ist jetzt mittlerweile woanders und dem habe ich immer wieder von meinen Erfahrungen erzählt, also von dem, was ich auch dir hier so fragmentarisch berichtet habe. Und der hat mir das natürlich nicht geglaubt, weil das ist teilweise schon etwas abstrus, was ich da für Geschichten hatte. Und der hat dann gesagt, der kommt jetzt mal nach München, möchte es mal selbst erleben, er begleitet mich mal einen Abend und da fand ich das auch ganz spannend. Da habe ich mir gedacht, das ist ja toll, lasse ich mich mal als Frau von einem Mann ausführen. Und das haben wir auch gemacht, er hat sich auch sehr, sehr gut verhalten und diese Rolle eingefunden. Wir waren zuerst etwas essen und dann sind wir ausgegangen in eine Bar und sind durch die Straßen gegangen, ein Stück herumflaniert, es war Sommer und er ging rechts neben mir und ich sah also, wie ich zuerst dachte, links neben mir überholt mich ein anderer Mann. Dann ist mir aber aufgefallen, der ist einfach auf der gleichen Höhe geblieben. Das heißt, der ging dann einfach schlichtweg auf meiner linken Seite und zwar fast auf Tuchfühlung. Wir waren also plötzlich nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt.
Okay, das ist creepy.
Ja, das war, habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? Da habe ich zuerst gedacht, sag mal, kennst du den oder ist das jemand, den, nein, kennt er nicht. Und ich konnte es aber auch zuerst gar nicht fassen, dass jemand, die Chuzpe hat, sich einfach so dazu zu gesellen, obwohl ich ja in männlicher Begleitung war. Da könnte ja drauf gefasst sein, dass der Mann, in dessen Begleitung ich bin, eifersüchtig wird oder dass er stört. Hat er aber nicht gemacht, sondern hat mir 200 Euro gereicht. Stell dir das mal vor. Das war also wirklich so. Und ja, da hat mir ein 200-Euro-Schein rübergereicht und hat in einem sehr, sehr charmanten Lächeln, der war sehr gut gepflegt, gekämmte Haare, Anzug, gute Schuhe und alles, rasiert. Also es war nicht irgendein Clochard, sondern ein gepflegter Mann, der sich gepflegt ausgedrückt hatte und der wollte mich von meiner Begleitung, von meinem Freund praktisch wegkaufen. Und hat dann auch noch gemeint, ja, er erwartet sich nichts, außer mit mir einen schönen Abend zu verbringen.
Wie hast du reagiert?
Ich habe die 200 Euro genommen und habe gesagt, aber es läuft trotzdem nichts, mein Lieber. Das hab ich dann mir nicht wegdrücken können.
Und ist er in Aktion getreten dagegen?
Ja, er ist also eine Weile noch mitgegangen und hat gesagt, naja, jetzt ist das aber doch wohl ausgemacht und jetzt komm halt mit und so weiter. Und dann hat aber mein Freund ein Machtwort gesprochen, hat gesagt, jetzt ist aber mal Schluss, ob er wohl noch alle Tassen im Schrank hat und hat mir das dann überlassen, ob ich die 200 Euro zurückgebe oder nicht. Ich habe die dann auch noch in der Hand gehabt und wollte sie ihm reichen, aber die wollte er dann nicht mehr.
Hast du es denn als Christiane tatsächlich irgendwann erlebt, dass eine Situation wirklich brenzlig wurde? Also das ist ja schon, die du gerade beschrieben hast, die Situation, eine widerliche Situation, gar keine Frage, aber wo du Sorge hattest, dass du in Gefahr bist tatsächlich?
Also das Gefühl, in Gefahr zu sein, das ist etwas, was mich eigentlich immer wieder unterschwellig begleitet hat. Und es war so, irgendwie so eine gewisse Unberechenbarkeit in dem, wie die Männer da reagieren. Der eine, der spuckt auf der Straße vor einem aus, das war natürlich dann immer einer, der irgendwie gerochen hat, dass dein Mann in der Frauenkleidung steckt. Oder es gab da alles Mögliche von Anrempeln, aber es ist tatsächlich ernsthaft geworden. Ich bin da vom Einkaufen zurückgekommen, durch so einen kleinen Park in München gegangen, wo ein Bach durchfließt. Und da hatte mich schon die ganze Zeit so ein Typ verfolgt. Das ist mir allerdings erst später aufgefallen. Und der hat mich dann richtig körperlich angegriffen und hatte sexuell da erhebliche Übergriffe sich geleistet.
Also ganz konkret, es war eine versuchte Vergewaltigung?
Ich würde absolut sagen, ja, doch, das war so. Also der hatte mir schon das eine oder andere Kleidungsstück runtergerissen. Der hatte von sich auch schon was entblößt und war in seiner Gewalttätigkeit sowas von ungebremst, rücksichtslos. Also das habe ich so in meinem Leben noch nie gespürt, habe ich auch mir noch gar nicht vorstellen können, dass, wie das ist. Ja, also das ist wie wenn sämtliche Bremsen losgelöst sind in einem Wesen, der nur noch über Gewalt versucht, mit Schlagen, Prügeln, Verrenken und Herumreißen das durchzusetzen, was er will. Also es war wirklich entsetzlich und für mich sehr, sehr auch über längere Zeit hin noch schwierig verdaubar.
Wie bist du aus der Situation rausgekommen?
Es gab dann einen Moment, da lag ich also schon unter ihm und da ist er dann kurz weg ein bisschen. Ich trainiere seit langer Zeit Taekwondo. Das ist mir ein bisschen zugute gekommen. Da konnte ich ihm dann einen Tritt versetzen, der gesessen hatte und ich bin dann davongelaufen.
zur Polizei?
Ich bin davongelaufen, war wie von Sinnen und bin erst, also ich habe erst eine Stunde oder zwei Stunden später überhaupt einen Gedanken gehabt, Polizei. Man ist ja da völlig fassungslos. Ich bin dann zur Polizei und der wurstbrotkauende Beamte hat dann angefangen, in aller Seelenruhe Formulare auszufüllen, zwischendurch immer wieder auf meine, ich war ja auch im Gesicht verschmiert mit Make-up und so weiter, also ich muss ausgeschaut haben, ich weiß das nicht mehr genau, aber ich muss ziemlich abgerissen ausgeschaut haben. Und das hat er halt immer wieder so betrachtet und dann ist durchaus auch mal der Kommentar gefallen, ob ich mich denn auch angesehen hätte und so. Die Anzeige, die wollte er dann als Anzeige wegen Beleidigung niederschreiben. Da bin ich dann sauer geworden, wollte seinen Vorgesetzten sprechen, aber ich war schon sehr verletzt innerlich.
Christian, du bist 18 Monate durch München gegangen als Frau. Du hast als Frau gelebt, warst wahrscheinlich in bürgerlichen Vierteln unterwegs, warst, wir haben es schon gesagt, in Kneipen, warst überall unterwegs. Seit der Silvesternacht in Köln gibt es ja immer wieder diese Diskussion um, wie wird dann gesagt, nordafrikanischstämmige, arabischstämmige Männer, die nicht umgehen können, wie Frauen hier rumlaufen. In München gibt es rund um den Hauptbahnhof ein Viertel, da gibt es ganz viele türkische, arabische Läden. Da ist ein bisschen mehr Multikulti, als das zum Beispiel in Schwabing oder sowas ist. Hast du da Unterschiede gemerkt?
Also ich muss das ganz klar sagen, wenn man also jetzt nur wegen diesem Vorfall in Köln sagt, arabischstämmige Menschen können nicht mit Frauen umgehen, haben keinen Respekt vor Frauen oder sowas, tut man diesen Menschen Unrecht. Das ist eine Unverschämtheit, ein solches Vorurteil zu verbreiten. Das stimmt erstens überhaupt nicht. Ich habe das selbst erfahren. Ich bin übrigens nicht nur in München rumgelaufen in dieser Zeit, sondern ich war auch in London, wo es sehr viele internationale Multikulti-Szenen gibt und in anderen Städten. Aber im Münchner sogenannten arabischen Viertel, ich bin in fast keiner Gegend in München besser behandelt worden oder habe mich wohler gefühlt. Die waren zuvorkommend, haben sich relaxed, entspannt verhalten. Da bin ich nicht irgendwie komisch angesprochen oder angepöbelt worden. Wenn mal einer Interesse hat, dann hat er eine interessierte Frage gestellt oder sowas. Also ich habe da, wenn ich einen Unterschied kennengelernt habe zwischen europäisch wirkenden Menschen oder arabischstämmigen Menschen, würde ich fast eher sagen, dass die Arabischen sich hier gepflegter oder charmanter oder irgendwie distinguierter verhalten haben. Muss ich wirklich sagen.
18 Monate, Christiane, diese ganzen Erlebnisse, die du uns jetzt geschildert hast, wir haben uns jetzt ja auch auf das Negative so ein bisschen fokussiert, muss man sagen. Aber diese ganzen Erlebnisse, wie haben die dein Bild als Mann verändert?
Meine wichtigste Erfahrung ist gewesen, dass zu mir als Mann ein gehöriges Quäntchen Weiblichkeit gehört, das ich vorher in dieser Männerrolle verdrängt hatte. Und zwar auf eine so radikale Art und Weise, dass mir das erstens nicht bewusst war. Und dass ich, nachdem ich die Frauenrolle kennengelernt habe, sagen muss, das Ausgrenzen von allem, was weiblich ist, aus der männlichen Rolle oder aus dem männlichen Lebensbild, das hat schon etwas so Kategorisches und so etwas Ausschließliches, dass es fast was Totalitäres hat. Und es ist auch sehr schwierig, darüber zu kommunizieren mit Männern, weil viele Männer ja denken, dass sie einen Teil ihrer Weiblichkeit leben oder so. Die denken dann, ja gut, ich bin auch mal ein bisschen soft oder fühle ein bisschen was oder irgend sowas. Aber das ist damit nicht gemeint. Das hat mit etwas viel Tieferem zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich empfinde, dass Weiblichkeit eine unserer Urwesenseigenheiten ist. Ich glaube, dass das Wichtige ist, was wir alle kennenlernen müssen, ist, dass wir als Männer wieder zu unserer Weiblichkeit zurückfinden, sie annehmen, damit experimentieren, sehen, wo wir da unsere Tabus haben, wo wir unsere Grenzen ziehen und diese Grenzen auch mal überschreiten und auf diese Art und Weise dann eine Öffnung erfahren, die den Frauen gut tun wird unterm Strich.
Indem sie nicht mehr so oft angeschaut werden, nicht mehr so oft belästigt werden?
Ja, genau. Das ist dann nicht mehr nötig.
Christian, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, freut mich.
Die Freiheit nehme ich dir. Eine 100 zum Sexismus. Wie freiwillig für jedermann. Danke an die Frau, die uns von den Übergriffen in ihrem Alltag erzählt hat, die sie erlebt hat. Why I Said Nothing. Danke an Vera Pache, die uns die Geschichte hinter dem Hashtag erzählt hat. Nicht genug gelitten? Mary Sherpa hat uns erzählt, warum das Verfahren gegen ihren Stalker eingestellt wurde. Danke dafür. Und Seitenwechsel. 18 Monate als Frau. Danke an Christian Seidel, der uns erzählt hat, was er erlebte, als er Christiane war. Vielen Dank auch an Miriam Kitt, die die anonyme Frau gesprochen hat, ihr die Stimme geliehen hat, an Sebastian Rahms online und Nastja Schwabska in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Eure Geschichten, eure Fragen, Lob und Kritik bitte an mail@deradiowissen.de. Euch ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deradio Wissen 100.
Auslöser für diesen Hashtag Why I Said Nothing war ja letztlich vor allem dieser Weltartikel mit dem Titel Das Schreckensmärchen von der Vergewaltigungskultur. Ich finde ehrlich gesagt, das ist ein ganz schön schlechter Artikel, der durch diesen Hashtag auch nochmal ganz schön viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn wenn man genau hinsieht, ist das eigentlich echt ein Beispiel für ziemlich schlechten Journalismus. Also da werden Bezüge hergestellt zwischen sexueller Belästigung, Vergewaltigung und dem Kongo, die einfach mehr rassistisch sind, als dass sie irgendwie eine Richtigkeit hätten. Die Zahlen, die dort genannt werden, sind schlicht und einfach falsch. Und ja, auch die Bezüge, was der Camille Paglia da im Prinzip in den Mund gelegt wird oder was sozusagen mit ihr in Verbindung gebracht wird, auch das stimmt nicht wirklich. Also ja, das nur mal am Rande.
Gestern habe ich ja das Stück eingesprochen für eine Frau, die anonym bleiben wollte. Das Krasse ist eigentlich, dass ich dann danach rausgegangen bin mit meinem Mitbewohner feiern, Karneval. Und dass ich dann wirklich dreimal hintereinander innerhalb von anderthalb Stunden relativ massiv belästigt wurde von drei Männern. Und zwar in einer Art, wie mir das vorher so noch nie passiert ist. Und ich feiere ja schon jahrelang Kölner Karneval. Auf einmal kam so ein Typ auf mich zu, hat zuerst ein paar Witze gemacht. Und dann riss der so stark an meinen Klamotten, dass ich halt echt das Gefühl habe, der Typ will mir gerade meine Klamotten runterreißen. Irgendwann war dieser Typ dann halt weg und mein Mitbewohner drehte sich nochmal um und meinte, ist alles okay. Und ich deutete schon so an, naja, geht so. Und dann habe ich auch schon angefangen zu weinen. Keine 10 Minuten später kam der Nächste und hat mich irgendwie blöd angegrapscht und den habe ich dann so zusammengeschrien und meinte, ey, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf dich, hau ab. Dann deutete er mir noch so, hey, leise, ist doch alles okay. Und ich meinte, ey, nichts ist okay, du verpiss dich jetzt sofort und ziehst ab. Und dann ist er auch gegangen, aber erst dann. Und ich war hinterher einfach sehr aufgewühlt, aber auch froh, dass wir dieses Stück gemacht haben, um nochmal zu zeigen, was für ein wichtiges Thema das ist.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.